Bonjour et bienvenue dans l'aventure balai qui traîne derrière Poggy et le peloton du Tour de France, pendant qu'une chanson bien connue passait à la radio. Actuellement, le bus est encore un peu vide, mais cela changera des mains lorsque, dans la table d'un brin à Isola 2000, il est certain que quelques sprinteurs monteront. Et résiste dans le bus jusqu'à dimanche, qu'on dira « Welcome to Saint-Tropez, Nice ».
So, vielen Dank, wie immer, für das französische Intro. Mein Name ist Bastian Marx.
Und meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Und wenn ich mich noch nicht bedanke bei einer bestimmten Person für dieses Intro, bedeutet das, an diesem Dienstag weiß ich noch nicht, von wem das Intro am Donnerstag kommt.
Aber es kommt eins.
Ja, bis jetzt, das klappt ja immer. Also es ist auf meine spontane Organisation ist immer Verlass. Macht euch keine Sorgen. Sonst muss ich das schnell machen, irgendwie mit ChatGPT oder Google Translator oder sowas. Aber bis jetzt habe ich immer eins bekommen.
Ja gut, aber zur Not der Snackbaron, oder?
Genau, richtig. Das ist mein Joker. Und der musste noch nicht ran dieses Jahr.
Ja, von daher.
Jungs, wie geht's euch? Schon ein bisschen Radsport-Burnout mittlerweile?
Na, ja, geht. Warum? Boah. Ist doch jetzt gerade, jetzt wird es doch gerade erst spannend, oder das nicht? Ist
absolutes Highlife immer im Juli so. Also Tour de France mega geil. Also Giro ja immer schon mega geil, aber Tour de France immer so heftig, dass es mir fast ein bisschen zu viel wird. Und dann Guck mal, wir haben, und diese Folge ist ja so ein bisschen dem geschuldet, und ich freue mich, dass wir heute einen Gast haben, mit dem wir das wettmachen können. Aber wir haben kein Wort über den Giro d'Italia der Frauen verloren, der dann parallel zur Tour de France auch noch läuft. Und auch noch 1000 Rennen außenrum und EM und irgendwie Olympia-Vorbereitung und alles Mögliche. Es ist einfach crazy, was im Juli immer läuft.
Wimbledon.
Ja, was ist das für ein Sport noch?
Ja, ich weiß, du hast für nichts anderes Zeit.
Ja, und ich schaff's ja schon nicht, das alles irgendwie aufzuholen, was da passiert. Wie läuft's bei Wimbledon?
Ist vorbei.
Ah, ist vorbei.
Und? Wie ist gelaufen?
Hat der, wie bei der Tour. Waren die gleichen zwei, die man erwartet hat, und der Favorit hat gewonnen.
Ich weiß nicht, wie weit habt ihr eigentlich über die Tour gesprochen? Jetzt,
Ja, bis zum Ruhetag natürlich.
Es ist noch keine Etappe zu Ende seitdem für den Hörer, der nicht weiß, auf welchem Wissensstand wir hier sind. Es ist Dienstagabend, 16.35 Uhr.
Genau, noch 94 Kilometer oder 93,3 Kilometer kurz zum Zwischensprint.
Ich habe noch 76 Kilometer, also du hast Lag.
Wie viel hast du?
Hä?
Ich habe noch 76 Kilometer hier bei mir.
Also ich habe 57.
ich habe 93 und bei mir ist live.
Ich habe jetzt auch 57.
Aber da ist irgendwo ein Fehler.
Ja. Ja, ja.
Hä? Da ist irgendwo ein Fehler 57. bei Discovery. Und ich weiß nicht, warum.
Das ist ja krass.
Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal. Und vor allem, also auf verschiedenen Geräten verschiedene Punkte im Rennen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann alle irgendwie gleichschalten könnte, sondern auf dem Fernsehen oder auf dem Laptop war es dann unterschiedlich. Und dann auch die verschiedenen Streame waren unterschiedliche Punkte, die übertragen wurden. Also es ist irgendwie ganz mysteriös.
Ja, ich habe jetzt alles nochmal hier geupdatet. Ich bin immer noch bei 93.
Ja, ich sag dir dann einfach gleich, wer gewinnt.
Ja.
Jetzt aber hör doch mal bei deinen alten Kollegen rein. Ich glaube, der Sportschau-Stream, der funktioniert. Da fehlt mir nur so ein bisschen Tiefe in der Berichterstattung. Ich meine, wir haben das Thema ja schon super oft angesprochen, aber es ist einfach absurd, wenn man jetzt so ein Turnier wie die Fußball-EM verfolgt und da wirklich es in eine Analyse reingeht nach dem Spiel, ja, wo man eigentlich schon einen Fußballtrainer gemacht haben muss, um danach reinzusteigen, und dann am nächsten Tag wieder die Tourübertragung schaut und dann so, ach ja, und hier ist wieder ein schönes Schloss und hier ist eine Sehenswürdigkeit und jetzt fahren sie mal hier ein bisschen flotter, so ungefähr.
Das Thema hatten wir jetzt schon so oft intern.
Ja, aber es war dann so im direkten Vergleich, war es halt nochmal so krass. Also ich glaube, man könnte den sportinteressierten Zuschauern in Deutschland schon ein bisschen mehr zutrauen als
mittlerweile auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass da auch was passiert ist. Und trotzdem muss ich sagen, ich habe, glaube ich, 3 Etappen dieses Jahr auf der ARD verfolgt und die Berichterstattung ist schon besser geworden als vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren ich da zum letzten Mal zugehört habe. Also den Eindruck hatte ich zumindest.
Ja, aber jetzt, man unterfordert immer noch, Also, oder sagen wir mal so, man traut den Zuschauenden oder Zuhörenden nicht zu, dass sie verstehen, was sie da sehen und erzählt bekommen. Und das ist ein bisschen schade, wie Andi sagt. Im Fußball setzt man es einfach voraus.
Ja, oder der Kommentator hat auch nicht die Tiefe. Es muss ja gar nichts mit den Anforderungen ans Publikum zu tun haben.
Also ich würde jetzt, ich weiß nicht, wer jetzt gerade immer kommentiert, aber Fabian Wegmann traue ich schon eine gewisse Tiefe zu.
Der ist ja der Co-Kommentator.
Der ist noch sehr tief auch im alltäglichen Business drin, von daher. aber ja, ist egal, bevor sich nachher wieder bei mir Kommentatoren melden und erbosten über das, was ich sage.
Das war schon öfter der Fall übrigens.
Hör ich jetzt einfach auf zu.
Alte Traumata werden wieder aktiviert.
Aber du bist jetzt kein Kommentator mehr, Paul. Jetzt kannst du ausholen.
Nur noch Podcaster.
Also ich habe einen Nachtrag noch zu der letzten Folge, also zu unserem Tour de France Special Nummer 3. Da haben wir über das Ausscheiden von Primoz gesprochen. Primoz. Mhm. Roglic von Bora Hansgrohe. Und wir hatten dazu noch eine Statistik irgendwo im Internet gefunden. Und zwar,
über die haben wir nicht geredet.
Die haben wir nicht erwähnt.
Über die 17,9 Tage.
Die ist aber interessant. Also irgendwer hat sich die Mühe gemacht und ausgerechnet, wie oft oder in welchem Rhythmus Primoz Roglic stürzt. Und er schafft es, alle 17,9 Renntage zu stürzen im Schnitt.
Hast du jetzt aber rausgefunden, ich wollte das auch ansprechen, schade, dass wir es beide vergessen hatten, aber wenn du das jetzt hier für heute nochmal extra aufgeschrieben hast, hast du rausgefunden, welche Dauer damit eingerechnet wurde jetzt? Seine ganze Karriere oder die letzten 3 Jahre oder?
Ja, gar, ich habe nur, ja. nur den Screenshot jetzt hier als Grundlage für diese Diskussion.
Okay, ich gucke nochmal nach, also, weil ich weiß ja, auf welcher Seite ich das gefunden habe.
Gefühlt kommt es ja hin. Aber das ist natürlich dann schlecht, wenn man eine große Rundfahrt fährt, die 21 Etappen hat.
Das stimmt. Das ist statistisch gesehen dann nicht möglich, fast, das durchzuhalten, ohne zu stürzen. Eine Frage an euch. Wer von euch beiden ist Tour de Berlin gefahren? Beide, nehme ich an.
Ich bin nie Tour de Berlin gefahren.
Welche Tour de Berlin?
Die für...
Ich bin gar keine.
U13, U15.
Nee, das ist ja Kids-Tour.
Genau. Ja, genau. Und die machen gerade Crowdfunding, weil da scheint es auch schwierig mit der Orga zu sein. Und das wollte ich dir einfach nur nochmal anfügen. Und das packen wir dann wie immer in unsere Shownotes. Denn für solche Sachen, wenn es schon so von staatlicher Seite nicht gewährleistet wird, dass solche Veranstaltungen zustande kommen, dann müssen wir uns halt als Sport darum kümmern. Und meistens funktioniert das dann ja auch. Die Leute, die so ein bisschen Nachwuchs sponsern wollen, das ist auf jeden Fall ein guter Platz dafür.
Ist schon krass, ne, dass sowas irgendwie schwer ist zu organisieren. Also dass da dann wirklich auch irgendwie die finanziellen Mittel fehlen und der Senat in dem Fall auch nicht einspringt, das ist schon krass.
Und jetzt gar nicht weiter darauf rumreiten, denn wenn ihr schon mal dabei seid, auf Webseiten zu sein und Geld zu überweisen, mit Release dieser Folge, könnt ihr zu Wimoto auf die Seite und da findet ihr relativ schnell das Besenwagen-Spaghetti-Shirt 2024 X Wimoto. Also, Folgenrelease.
Spaghetti-Eis. Wir bleiben uns treu.
Genau. Folgenrelease dieser Folge. Wir werden das natürlich auch nochmal posten und ihr kriegt das dann auch nochmal auf Social Media mit und es gibt auch keine Bestell-Deadline erstmal. Also, es wird jetzt gedruckt, was reinkommt.
Sehr gut. So vermeiden wir unnötig produzierte Textilien.
Genau. ich wurde auf jeden Fall schon sehr oft danach gefragt, nachdem ich schon mal ein Foto davon auf Strava veröffentlicht habe. Wer sich das nochmal anschauen will, kann die Einheit suchen, aber jetzt gibt es das ja auch als Foto bei Wimoto. Jetzt geht's aber weiter in Werbung in eigener Sache. Hier der richtige QVC heute am Start. Live-Podcasts. Erstmal will ich aber, und das hatte ich mir nochmal notiert, weil wir haben kein Wort mehr darüber verloren. Wir haben in Frankfurt einen Live-Podcast gemacht. Am Freitag des deutschen verpatzten EM-Viertelfinales. Und das war auf jeden Fall ja ein bisschen organisatorisch dem Termin geschuldet und der Location geschuldet, ein bisschen troubliger, als wir uns das vorgestellt haben. Ich hoffe, jeder, der da war, hatte trotzdem Spaß. Die Bude war voll. Ich hatte Spaß mit Lothar Leder und ich wollte nochmal Danke sagen an alle, die da kommen zu diesen Veranstaltungen, weil es immer irgendwie es ist schon immer cool zu merken, wie vielen Leuten das gefällt, was wir machen. Und dann auch am nächsten Tag dieser Ride, den wir noch veranstaltet haben, ich habe versucht, mit jedem zu reden, der da war. Ich habe das gefühlt auch halbwegs hinbekommen, wenn es auch garantiert nicht stimmt. Aber es ist wirklich immer wieder schön zu hören, dass wir irgendwie Leute inspirieren, Rad zu fahren, entweder zurückzukommen in den Radsport. Das hört man sehr oft von Leuten, die eigentlich aufgehört hatten damit und dann über den Podcast wieder Lust entwickelt haben oder neu dazugekommen sind und dann den Podcast gefunden haben und so. Es ist einfach immer, es motiviert wieder, das Ding auch weiterzumachen. Also vielen Dank. Und um dem auch noch eine Werbung anzuschließen, wir machen noch mindestens zwei von diesen Veranstaltungen dieses Jahr. Die Berliner ist, glaube ich, schon ausverkauft.
Naja, bis auf einen Platz.
Einen Platz haben wir noch in Berlin.
Ja, genau, aber da mussten wir den Termin verschieben.
Genau.
Das findet jetzt an einem Sonntag statt und nicht mal an einem Freitag. Von daher kann sein, dass noch ein, zwei Plätze frei werden. Aber
da könnt ihr euch für den Ride noch auch anmelden. Der Ride ist dann sonntags vormittags quasi mittags und
mit
der
dem Podcast
ist sonntags abends. Mit dem Gravelbike.
Also genau, also da müsst ihr wirklich mit dem Gravelbike kommen, was ein Gravelride. Man kann natürlich auch wie Andi Stauf, da wird wahrscheinlich im Straßenrad kommen, wie angekündigt.
Nee, der hat doch jetzt voll die Gravelwaffe auch am Start.
Ja.
Und dann in Köln wieder Heimspiel, richtig viel Platz. Also da gibt's noch viele Tickets, Besenwagen mit Tom Dümmeler. Ich glaube, das gibt viele lustige Stories. Ihr müsst uns auf Englisch ertragen, denn Tom kann nur auf Englisch mit uns kommunizieren, weil ich kein Holländisch kann. Aber ich glaube, das wird endwitzig und wir haben eine super Location in Köln, also checkt euch Tickets aus und wir sehen uns dann am 6.9.
So.
So, Paul, jetzt kannst du mal wieder eine Überleitung machen.
hab auch noch was aus der im Tour de France Zusammenhang, worüber wir nicht gesprochen haben. Aber ihr habt das bestimmt auch gesehen, habt ihr, und zwar die Videos von Mark Cavendish, wie er ins Ziel kommt am Plateau de Bay. Habt ihr das gesehen?
Mhm, ja.
Also der war ja mal wirklich, der war mal richtig am Arsch, oder? Also der ist ja wirklich ferngesteuert da über die Ziellinie gekommen.
Also ganz ehrlich, die Etappe, die war halt auch, also so jetzt für Mark Cavendish ist das halt so, viel mehr geht dann auch nicht mehr. Ne?
Also da hat man ihm wirklich alle 38 Lebensjahre angesehen und noch ein paar mehr.
Da musste als Mark Cavendish, glaube ich, morgens mit dem Leben abschließen so und dich da reinbegeben.
Aber Bruder, also das hat, ich
ja,
habe schon lange
ich
nicht glaub, mehr gesehen.
Ich glaube, da haben noch viel mehr Leute, haben noch viel mehr Leute gelitten. Ja. Wenn du die Zeitabstände abschaust. Also es ist
auch nicht letzter geworden.
Die sind ja so schnell gefahren, dass, also dass ja die Karenzzeit auch so gering war im Verhältnis, wie es sonst normal vielleicht auch gewesen wäre. Und die waren ja alle Tüten zu danach. Das hast du ja einfach gesehen. Die waren alle komplett über den Punkt. Und ich glaube auch, dass hinten die Sprinter wahrscheinlich nicht Bestleistung gefahren sind, aber so in dem Kontext gesehen, so spät in der Tour, wahrscheinlich auch für sich selber krasse Werte gefahren sind, um überhaupt dieses Ziel zu erreichen.
Ja.
Weil das ist ja, das war einfach schnell den ganzen Tag.
Ja. Man fährt auf jeden Fall nicht mehr so viel raus, glaube ich, auf die Gruppe vor. Also man hat ja eigentlich immer im Gruppetto so ein bisschen was gut gemacht in flachen Abschnitten, bergab vor allem auch. Aber mittlerweile, glaube ich, ist das Grundtempo einfach so hoch, dass du da gar nicht mehr so viel gut machen kannst. Und die haben, glaube ich, echt den ganzen Tag richtig gelitten. Aber ich fand es trotzdem noch mal, also ich meine, ich habe auch die ein oder andere Leidensfahrt mit Mark Cavendish hinter mir. Aber in dem Zustand habe ich ihn auf jeden Fall noch nie gesehen.
Also das Time Limit war 53 Minuten 22 Sekunden. Mark Cavendish kommt mit der versammelten Astana-Mannschaft mit 51 Minuten 35 rein. Danach kommt noch Fernando Gaviria, 52 Minuten 02 und Arno Demar, 52 Minuten 37. Also viel mehr hätte da jetzt nicht mehr später kommen dürfen. Bram Welten kommt mit 57 Minuten rein und ist damit raus aus dem Zeitlimit. Und Gerben Theissen fährt nicht zu Ende.
Ja, Cavendish hatte weniger als 2 Minuten. Mhm. Und Demar hat nur noch ein paar Sekunden. Ne?
Ja, also ich frage mich ja auch weiterhin, ich weiß nicht, ob das ist, das kann doch nicht zu teuer sein, aber warum packen die kein verdammtes Kameramotorrad zum Gruppetto?
Ich glaube, das war,
ich weiß nicht,
will keiner. Also,
nee, das
aber
wird, das wird,
spektakulär,
glaube ich. Das wird dem,
ja, aber immer mal
wird dem Sport auch nicht gut tun. Nee. Nee, das muss man echt nicht sehen. Also, das glaube ich auch. Das ist schon okay, so wie es ist.
Also, ab und zu gibt es ja mal Bilder so vom Gruppetto, ne? Wenn irgendwie da Schabernack gemacht wird, so, wenn einer mal Wheelie macht oder irgendwie eine Fahne mit hochnimmt den Berg.
Ich will da auch
ansonsten, also, man fährt halt so langsam, wie es geht. Oder wie, so langsam, wie es erlaubt ist und so schnell, wie man muss. Also das ist halt auch vollkommen unspektakulär. In den Abfahrten sollte man dafür keine Werbung machen, wie man da runterfährt. Bilder aus der Abfahrt kriegst du ja eigentlich auch eh nur gute mit dem Helikopter, da jetzt extra für das Coupette so noch einen Helikopter abzustellen, glaube ich, brauchen wir auch nicht. Okay. Ja, vielleicht mal so ein bisschen Onboard-Footage so von den ganzen Kameras, die teilweise noch dran haben. Das wäre vielleicht nochmal ganz witzig, aber ansonsten jetzt so zum Renngeschehen, also hat man ja auch keinen Vorteil, ob man da jetzt weiß, wer wie im Gruppetto fährt, vorne spielt die Musik, ne?
Das stimmt schon, aber mich würde es interessieren. Also ich will ja natürlich irgendwie keine Dauerberichterstattung von da hinten, aber so immer mal so da irgendwie reingeswitcht, wenn die gerade berg hochfahren und suffern. Fände ich schon mal spannend, um auch zu überblicken, wie groß du bist. Das hat man ja nie eigentlich. Du hast nie
Footage. Doch, das gab's klar, das gab's früher mit Kenny, war es Kenny von irgendeiner von, ich weiß, Sunweb oder irgend so ein Holländer oder Franzose, den hatten sie da früher mal begleitet. Der war letzter bei der Tour immer. War es Kenny von Hummel?
Kann gut sein, ja.
Und das war halt auch dieses, das war so ein Zeitraum, wo du halt so das auch zu so einem Hero-Status irgendwie hochgejazzt hast, und das fand ich halt irgendwie auch so unnötig. Also es ist so, weil ganz viel dazwischen, die ja auch am Limit sind, die fallen halt raus und kriegen gar keine Aufmerksamkeit, und auf einmal gibt es dann so dem Letzten, der leidet ja jetzt nicht unbedingt mehr als die davor sind halt einfach besser geeignet vielleicht für so einen Berg, aber das ist irgendwie immer so ein bisschen, ich finde das so ein bisschen verschieben auch von so Realitäten.
Ich finde es aber realistischer, wenn du mehr auch alle mal zeigst. Klar ist es vorne interessant und man muss auch nicht länger als mal eine Minute so da rein switchen, aber so, dass man so dieses komplette Rennen, und das Rennen dauert einfach noch eine Stunde, nachdem da der Sieger übers Ziel fährt, mal mehr abbildet, fände ich schon irgendwie gut. Ja, lass doch mal reingehen in so die ganz wenigen Infos, die wir hier noch sportlicherseits haben. Victor Lafay ist zurück. Vor kurzem noch gefragt, wo er ist, und rausgefunden, dass er Knieprobleme hatte, das halbe Jahr jetzt, und ist Tour de l'Ain gefahren und hat da auch ganz gut abgeschnitten. Also Siebter im Gesamtklassement geworden und auf 2 Etappen, glaube ich, in die Top 10 gefahren. Also ich denke mal so für einen Wiedereinstieg ganz in Ordnung. Stimmt gar nicht, auf einer Etappe und auf der anderen. Also auf der 2. wird der 11. und auf der 3. wird der 8. Kommt aber auf jeder Etappe da mit der Spitze mit an. Ist jetzt nicht die bestbesetzte Rundfahrt der Welt hier, 2.1, aber ja, jetzt auch nicht so schlecht. Wir sind gespannt, was der uns demnächst noch zu zeigen hat und ob sein Knie hält.
Ich finde gerade krass, wie viele E-Mails wir bekommen zum Thema Red Bull, Bora Hansgrohe, die uns die Meinung wissen wollen von uns. Das ist so ganz, wie als wenn, ich habe das Gefühl, als wenn irgendwie gerade in so ein Bienennest reingestochen wurde von irgendwem und auf einmal so ganz viele Fragen auftauchen. So halt, ne, irgendwie schon wurden wir gefragt, zu
welche doch mal Wechsel. Vor. Da können wir jetzt mal hier so live Q&A machen.
Ja. Genau, hier will
also eine, Antworten hier haben will, ja nicht nur Meinung.
Ja, genau. Hier,
Q&O.
Ja, genau. Michael, ganz frisch reingekommen, möchte wissen von uns, wer sind generell die potenziellen Road Captains bei Red Bull Bora Hansgrohe? Wer ist aktuell der Road Captain bei der Tour? Haben die Probleme von Red Bull Bora bei der Tour mit dem Road Captain zu tun?
Könnte man da Marco Haller anführen vielleicht? Oder denkt ihr, das ist jetzt jemand anderes in dieser Rolle?
Ich wüsste gar nicht.
Bob Jungels ist natürlich auch prädestiniert für sowas im Moment. Ich weiß nicht, ob der speziell definiert ist.
Ich finde...
Die haben ja aktuell fast nur noch Road Captains im Team. Also Die beiden GC-Fahrer sind ja raus. Hindley ist jetzt noch so als Bergfahrer übrig. Aber ansonsten hat man da mehrere Fahrer mit der nötigen Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht, wer da von der Persönlichkeit so am ehesten so eine Rolle einnehmen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass Marco Haller das kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass Bob Jungels das kann. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Nico Denz das mittlerweile übernimmt, oder? Ja. Also würde ich mir auf jeden Fall auch zutrauen.
Die eine Frage kann man, glaube ich, beantworten, ob Stürze Roglic was damit zu tun haben. Also der stürzt so oft, wie wir eben gerade am Anfang der Folge schon festgestellt haben, das auch schon bei Wismar Lise Bike, dass das nicht zwingendermaßen was mit Bora oder mit Red Bull Bora Hans Groh zu tun hat. Aber was schon ein Fakt ist, dass sie auf jeden Fall bei der Tour dieses Jahr ganz oft nicht in der richtigen Position waren, in der es sicher ist. Das ist übrigens bei UAE auch der Fall, finde ich. Das ist auch zu oft, dass Pogacar da alleine rumfährt, aber der will das auch. Ne? Also das sieht man ja auch, dass der Ese so ein Ding macht. Aber so wie Wismar Lise Bike, die ja wirklich eigentlich so eine Bubble ja schon fast entstehen lassen um ihren Kapitän herum. Die machen das ja wirklich richtig, richtig gut. Das hat, finde ich, hat Red Bull dieses Jahr bei der Tour noch nicht hinbekommen. Ja, aber das hat, glaube ich, Rolf Allagh auch schon ein paar Mal gesagt, dass einfach auch Veränderungen im Team, neue Fahrer hast du reinbekommen, das muss ich irgendwie auch erstmal alles finden. Und ich kann mir vorstellen, dass so der Erwartungsdruck, also so eine Kombination aus vielen Dingen, da auch zu Fehlern vielleicht fühlen in der Entscheidung im Rennen. Hm. Weil es war schon ganz oft, dass sie nicht in der richtigen Position war. Das war schon sehr auffällig, jetzt aus meiner Sicht. Hm. Aber ja, Road Captain hat sicherlich einen Einfluss darauf, aber ich schiebe da jetzt keinem schwarzen Peter zu.
Hast du noch eine Frage? Oder?
Ich habe übrigens noch mal in diese Statistik reingeguckt. Es wird leider hier in diesem Post nicht definiert, über welche Dauer die angelegt wurde. Aber es gibt tatsächlich hier eine Top 10 von GC-Fahrern und Tage quasi, also jeden wievielten Tag die stürzen. Roglic führt die an mit 17,9, also alle 17,9 Tage. Platz 2 belegt Rodriguez mit alle 19,2 Tage, was gar nicht so weit davon entfernt ist. Auf Platz 4 ist schon Remco, 26 Tage, Pogacar 30 Tage und Vingegaard ist auf Platz 10 mit alle 60 Tage, Renntage
und
natürlich.
Dann, und dann halt richtig, ne? Bei ihm leider, das muss man sagen.
Aber du musst ja auch mit 13, Pogacar fährt halt auch die Klassiker mit, ne? Mhm. Dann liegt man mal öfter. Aber ja, interessant eigentlich, ne? Rodriguez kenne ich jetzt, wenn ich an Rodriguez denke, hat er auch immer so ein Pflaster am Arm, oder?
Ja, das stimmt. Ja. Aber das spricht auch eher dafür, dass es wirklich also, alle Renntage sind, ne? Und nicht nur die Grand-Tour-Renntage.
Ich würde sagen, so wenn man jetzt hier noch Wilco Keldermann mit reinnehmen würde, dann würde die Statistik sprengen.
Gefühlt, ja.
So, die nächste Frage, oder die zweite Frage, die jetzt irgendwie zu Bora kam oder Red Bull, war, da hat jemand in der Bild was gelesen. Auch interessant, dass die Bild anscheinend jetzt auch über Transfer-News im Radsport berichtet. Auf jeden Fall stand da eine Liste von Fahrern, die nächstes Jahr eventuell dazukommen sollen. Und zwar Remco, Evenepoel, die Van Dijk-Zwillinge, die momentan noch bei Wismar Lise Bike fahren, Laurens Pitti, Lascano, Wout van Aert und Tom Pidcock. Könnte es so kommen, fragt der Rainer. Andi.
Ja, das ist jetzt Andis Frage.
Boah, also ich glaube, Van Aert.
Wir können es abkürzen.
Van Aert und Pidcock, würde ich sagen, ist nur ein Gerücht, ist nicht so viel dran. Evenepoel weiß man ja, dass Ralf Denk den schon seit Ewigkeiten auf der Wunschliste hat. Es gab da wohl auch schon mal konkrete Gespräche mit Patrick Lefebvre in der Vergangenheit.
Auch schon unterschrieben sein, ne?
Ja, Gerüchte, die jetzt vom Vater von Remco Evenepoel verbreitet werden, gibt es wieder in die Richtung, aber das kann natürlich auch einfach sein, um sein jetziges Team ein bisschen unter Druck zu setzen, eben noch mehr Support.
Aber doch nicht jedes Jahr, Mann. Der macht das hier jedes
Jahr. Also, ich würde jetzt mal mich hier weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Remco Evenepoels Vater ist vielleicht auch nicht der beste Agent für seinen Sohn. Kennt wahrscheinlich nur diese Möglichkeit. Man kann bestimmt auch konstruktiv mit so einem Team arbeiten, aber ja, er geht da meistens über die Medien. Pitti, Lascano und Van Dijk-Zwillinge habe ich auch schon länger gehört. und jetzt nicht aus so der Klatschpresse, da kann ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall der ein oder andere Transfer mit Sicherheit zustande kommen wird. Ich glaube, Pitti und Lascano wurden auch schon von Journalisten bestätigt. Also jetzt nicht offiziell, aber zumindest mal aus Quellen, die meistens sich bewahrheiten.
Ja, das Interessante ist ja, das hat einer auch irgendwie bei X sowas dazu getwittert, meinte, Ralf Denk hat ja irgendwo gesagt, dass er Talente aufbauen will und quasi nicht viel Geld in die Hand, also nicht mit sehr viel Geld losgeht, aber das sind halt alles so Fahrer, die auch schon richtig Geld jetzt mittlerweile kosten. Also ein Pitti wird jetzt auch nicht mehr ein Apfel und ein Ei nur sein und Lascano ja sowieso nicht. Andi schüttelt Kopf und nach was anderes. Ich finde, dass mir fehlt gerade bei dem, was man an Fahrern liest, mir fehlt so ein bisschen der Unterbau, also so ein bisschen, also so das Gefühl, dass was so ein Team von unten raus irgendwie stärkt. Wisst ihr, ich meine?
Ja, das kommt also ja jetzt mit der schnell Devo-Mannschaft.
Ja, aber also ich habe irgendwie, natürlich ist so Wismar Lise Bike ist immer so ein bisschen das Paradebeispiel, weil ich finde, die machen das sehr gut so von der Mannschaftsausstellung, welche Fahrer sie mit zur Tour bringen und was sie so an Roaster haben, also auch, wo du die Fahrer überall einsetzen kannst. UAE auch da einfach mal rausholen, weil die kaufen einfach alles, was irgendwie viel Geld kostet, ein bisschen wie Real Madrid und hoffen einfach mit so vielen Stars wie möglich, einer wird schon treffen.
In der Spitze, so, ja, aber man muss auch sagen, dass UAE ein super Scouting betreibt, ne? Also.
Ja, ja, klar, aber weißt du, also ich finde, Wismar Lise Bike macht da schon einen richtig guten Job.
Ja, also ich würde das auch dann nochmal so ein bisschen unterscheiden, dass Wismar schon viel selbst ausgebildet hat. Die haben aber auch eben mehr Erfahrung und ein länger bestehendes Devo-Team unten dran. UAE hat dieses Jahr angefangen, da eine Mannschaft unter das Team zu setzen. Und wie gesagt, ab 2025 folgt dann Bora, die ja jetzt aktuell nur das U19-Team haben und dann immer das Problem hatten, dass man in der U23 quasi die Fahrer woanders hinschicken musste. Ich glaube, wenn man das jetzt mal so auf die nächsten Jahre sieht, kann da schon viel Gutes entstehen. Also ja, also von den Fahrern, die wir da jetzt eben aufgelistet bekommen haben, ich habe da schon gehört, dass der ein oder andere Transfer da ein bisschen länger geplant wurde und dementsprechend glaube ich, dass die Fahrer dann erst während der Saison so performt haben, dass man jetzt davon ausgeht, die wären teuer. Aber ich glaube, da macht das Team dann eben auch eine gute Scouting-Arbeit, ne? Also Lascano hatten wir ja hier auch schon öfter besprochen, so während der Klassiker Mann Potenzial, hat aber auch erst dieses Jahr so richtig den Durchbruch geschafft. Ne? Hat er letztes Jahr mal so ein ganz starkes Rennen und ich glaube, danach ist man bestimmt schon aktiv geworden und hat mit so einem Fahrer Kontakt aufgenommen, vielleicht geplant oder sich vorgestellt, dass der gut in die Mannschaft passen könnte.
Ne? Ja, da hat ja auch diese Trophäe gewonnen, da oben auf dem Tourmalet. Also ist das erste darüber gefahren, das ist auf jeden Fall ein krasser Rennfahrer, bin ich auch mal gespannt, wenn er dann wirklich wechselt, wie er sich entwickeln wird.
Nochmal ganz kurz, Sie haben jetzt ein Devo-Team U23, beziehungsweise ist es auch geöffnet für Ältere und haben ja das U19-Team und da jetzt aber ja auch mit Red Bull schon so ein Scouting-Programm über das zweite Jahr jetzt und haben da, glaube ich, auch schon zwei richtige Raketen gefunden, ne? Also unterhalb von U23. Ich glaube, der erste war ein Ire und der zweite ein Tscheche. Der also da auch.
Der zweite gescoutete Fahrer aus dem Scouting-Programm für das U19-Team ist der kleine Bruder von Emil Herzog, ist Karl Herzog.
Mhm.
Und der zweite Fahrer, hast du, glaube ich, recht, ist auf jeden Fall aus Tschechien. Nee, auf jeden Fall nicht, aber ist kein Deutscher. Sie haben einen deutschen und einen ausländischen Fahrer gescoutet.
Mhm.
Dem Ganzen muss man ein bisschen Zeit geben. U19-Fahrer hatte man schon immer sehr interessante Talente in den letzten Jahren unter Vertrag. Ich glaube, man hat dann auch gemerkt, dass so der direkte Sprung halt sehr schwierig ist zu den Profis und es durchaus Sinn macht, mit Ruhe da nochmal ein, zwei Jahre U23 einzubauen, vielleicht auch mehr, je nachdem. Also da entwickelt sich auch jeder anders, wenn man ja das jetzt vernünftig angeht und ich glaube, das macht man, kann das schon gut sein, weil interessant finde ich eigentlich auch so die Entwicklung, dass man ja auch so ja wenig deutsche Fahrer in der Mannschaft hat und also die Gerüchte gehen ja auch in die andere Richtung. Also es gibt ja durchaus auch schon Spekulationen und mögliche Abgänge aus dem Team. Und da zum Beispiel weiß ich gar nicht, wer oder was wohin geht. Und das wird, glaube ich, auch nochmal interessant, weil die ganzen Neuzugänge müssen ja Platz finden. Ich glaube, dieses Jahr hatte Bora schon 30 Fahrer unter Vertrag. Also für jeden potenziellen Neuzugang müsste man ja einen Fahrer auch ziehen lassen. Und wenn man sich so die Vertragssituation anguckt, sind da auch schon einige Deutsche jetzt, die im Vertragsjahr sind und vielleicht dann auch nächstes Jahr dann nicht mehr bei Bora unter Vertrag sind.
Letztes Thema, bevor wir zu unserem Gast gehen, ist nochmal Tour de France relevant. Ein bisschen was können wir heute dann doch darüber verlieren. Andi, du musst das jetzt einmal ausführen, diesen Bericht, den du uns da heute geschickt hast.
Ja, also während dem Ruhetag war auf jeden Fall im Internet einiges los. Und zwar aus den...
Journalisten nennen das ja den Unruhetag, habe ich gelernt gestern.
Da waren jetzt gar keine Journalisten dran beteiligt, sondern eher, ich glaube, Fans und ja zumindest einer, der behauptet, ziemlich nah am Team UAE und Tadej Pogacar zu sein, beziehungsweise er hat eine Quelle, die ihm und dem Team nahe steht und zerreißt da letztendlich so ein bisschen die bisherige Trainingsweise von Tadej Pogacar. Und sagt letztendlich voraus, also es sind alles so Beiträge aus dem cyclingnews.com Forum und die wurden alle schon vor dem Giro d'Italia gemacht, wo derjenige ist nur mit einem Pseudonym da, der behauptet, letztendlich hat Pogacar, bis er den Trainer gewechselt hat, im November 23 eigentlich nicht gut trainiert. Also er sagt sogar, dass er ausdrücklich schlecht trainiert hätte und viele Sachen noch gar nicht gemacht hat. Also dieses Hitzetraining, was jetzt sehr verbreitet ist, ja, also falsche Methoden im Höhentraining. Dieses muss ich jetzt vielleicht hier oder den anderen ein oder anderen Zuhörer, vor allem unseren gemeinsamen Freund Rainbow, enttäuschen.
Ja, darauf wollte ich auch gleich hinaus.
Also laut diesem Mu, oder wie er heißt, bringt
ist
dieses
Zone 2 totaler Bullshit.
Zumindest mal, wenn man es so übermäßig betreibt, wie es Pogacars alter Trainer, wo er immer, ja, also er war eigentlich der Guru des Zone 2 Training in Niro Milan oder San Milan, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Was ja auch so eine Riesenwelle geschlagen hat, ne?
Wo man eigentlich alle schon dachten, das wäre das Ding, einfach weil Pogacar gut ist.
Ersten Toursieg von Pogacar war das ja so das Geheimnis, dieses Mitochondrien-Training und so weiter. Letztendlich haben wir jetzt 2024 eben diesen Insider oder möglichen Insider. Vielleicht sind es auch einfach nur Behauptungen, die jetzt zufällig eingetroffen sind, muss man ja auch mal dazu sagen. Fakt ist jedenfalls, dass Pogacar den Trainer gewechselt hat. Und
aber jetzt nochmal ganz kurz, ne? Also so ein Two-Training ist nicht Bullshit, es ist nur in dem Ausmaß.
Ja, ja.
Also muss man schon unterscheiden.
Das sagt er ja auch. Key to High Performance, ja. So, ne?
Genau.
Genau. Also letztendlich war alles um das Zone 2 Training unzureichend. Und er sagt halt, durch diese ganzen Veränderungen er hat es halt wirklich Anfang des Jahres vorausgesagt, dass Pogacar dieses Jahr nochmal allen davonfahren wird. Und man sich denkt so, okay, was ist denn jetzt los? Ja, und er sagt weiter, dass der Giro eigentlich nur ein Trainingslager war, dass er erst danach in die Höhe gegangen ist, um sich speziell mit Giro und dem Höhentrainingslager auf die Tour vorzubereiten und dass er eigentlich schon erwartet hat, dass er alles in Grund und Boden fahren wird. Und was so ein bisschen dafür spricht, ist ja auch, dass jetzt mehrere Rekorde schon gebrochen wurden von Bestzeiten. Natürlich ist das auch immer so ein bisschen alles handgestoppt und Wetter spielt da kaum eine Rolle. Aber letztendlich fahren die meisten Fahrer bei der diesjährigen Tour de France deutlich schneller als die Rekordzeiten aus alten Tagen. Und Paul hat es auch im Vorgespräch schon gesagt, es ist auch nicht so, dass alle anderen jetzt langsam fahren. Es ist nur, dass Pogacar nochmal schneller fährt als alle, die sowieso schon super schnell unterwegs sind.
Ja, genau. Also man verliert ganz schnell so ein bisschen auch, Kontext, falsche Wort eigentlich dafür, aber man sieht, was Pogacar macht und denkt dann, dass alle anderen dahinter, die sehen natürlich viel gequälter aus, weniger sieht er schon also wenn du jetzt Pogacar wegnimmst und nur weniger, dann ist es so, wie wir Radsport eigentlich auch im Kopf haben. Aber das, was Pogacar gerade macht, setzt halt ganz nochmal irgendwie so eine Kirsche auf. Also so eine krasse Spitze. Dadurch sieht alles andere irgendwie so langsam aus, aber auch ein Lander. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der gerade so gut ist wie noch nie.
Auf jeden Fall.
Ja. Also ich glaube, das sind ja auch irgendwie Zeiten. Ich glaube, gerade die Top 8 oder Top 10 auf dieser Etappe da hoch zum Planche de Belfi.
Plateau de Bay.
Es sind für sich selber Spitzenwerte gefahren, sehr wahrscheinlich. Und du siehst ja auch dann es ist halt einfach, die ganze Etappe war brutal schnell. Das, was Jorgensen gemacht hat, quasi als Leadout für weniger, bevor er attackiert hat, zum Schluss ein Stück hoch, war schon über dem, was vorher gesehen wurde. Also es hat ja weniger auch gesagt, da ist er so gut wie noch nie. Und überleg mal, der ist so gut wie noch nie, trotz seines Sturzes. Jetzt kann man natürlich debattieren, wie schwer die Verletzung am Ende dann wirklich war, ja, und wie auch so kommuniziert wurde. Aber es sind einfach alle viel, viel besser geworden. Ja, und ich finde, wenn man jetzt das liest, was der Typ da reingeschrieben hat in dieses Forum und sich dann den Giro nochmal anschaut und ein bisschen Revue passieren lässt, dann der macht schon, also das heißt nicht, dass das, was er schreibt, zu 100% stimmt, aber das fügt sich irgendwie schon zusammen, weil wenn du den Giro dir nochmal anguckst, du hast gesehen, der ist nie all out gefahren, wenn dann nur punktuell die Etappe, wo er Steinhauser kurz vom Ziel holt, ich weiß nicht, wo da oben Ziel war, Richtung Livigno. Und auch mit sehr vielen Spitzen, also mit sehr vielen Spitzen im Rennen nochmal reingesetzt, die auch unnötig waren. Das macht schon irgendwie dann auch alles Sinn, ja. Und von daher, ich weiß nicht, wo es noch hingeht. Aber auch da kann ich nur wieder über mich selber halt dann auch immer reden. Ich werde auch gerade immer noch besser im Alter. Auch nur mit ganz kleinen Stellschrauben. Und das ist so, wir haben halt viel, viel mehr Wissen. Und ist, glaube ich, immer dieses Ding pauschal zu sagen, die müssen sich irgendwas reinziehen. Klar. Ja. Man sollte nicht blind vertrauen, aber natürlich fahren die schnell, aber auch, ey, muss ich mir nochmal überlegen, die schlagen jetzt erst die Zeiten, ne? Nach fast 30 Jahren schlagen die mal diese Zeiten oder 25 Jahren. Allein der Rollwiderstand ist ja, die Räder sind schneller geworden, die sind vielleicht nicht unbedingt leichter, aber das ist so viel drumherum, die machen mittlerweile Core-Training. Das heißt, sie sitzen auf dem Fahrrad, treten rein, das kommt dann auch wirklich irgendwie im Pedal an und nicht überall hin. Das sind so viele Dinge,
also Essen, abgesehen vom Physischen. Die haben nicht nur Wasser, sie haben mehr als Bananen, das sind ja auch schon mal so echt, und auch dieses. Klar, ne? Nicht blind vertrauen, klar. Genau. Aber dieses Pauschale immer so, die müssen ja alle was nehmen. Ey Leute, mal so ein ganz anderer Gedanke zu dem Thema. Vor 20 Jahren, wo wirklich alle was genommen haben, oder 25 Jahren oder so. Jetzt überlegt mal, was das für eine Zeit war. Überlegt mal heute, wie viel Handys, Fotos, Videos, alles mögliche rumkursieren. Du kannst auch nicht mehr großflächig einfach irgendeine Scheiße bauen, ohne dass es rauskommt, so sofort. Also
das, keine Ahnung.
Ginge ja wahrscheinlich schon. Also man darf eins auch nicht vergessen, so man denkt ja oft als Zuschauer, der Radsport ist super professionell organisiert. Und das kann man, glaube ich, keinem so wirklich vermitteln, aber es ist absolut dilettantisch an vielen Stellen und dieses so extrem durchorganisierte, durchgetaktet und wissenschaftlich und so weiter, das mag vielleicht für ein paar Teams zutreffen, die da schon sehr weit sind, und ich sage da jetzt sehr weit, weil ich meine, die sind auch noch nicht weit davon entfernt, irgendwo angekommen zu sein, und das inklusive den Top-Teams. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, wie man ansonsten arbeitet, also wirklich sehr unprofessionell teilweise und von wo man vor allem kommt. Also wenn man das heutige Level an Professionalität mit vor 10 Jahren vergleicht, dann ist das nochmal ein weltweiter, also ein Riesenunterschied, ja. Und alleine das sind Steps so, wo Leistungszuwachs zu erklären ist. Und ich glaube, eigentlich der größte Faktor, den man auch selber einfach mal testen kann, ist halt wirklich Ernährung. Ja, also nicht nur drumherum, sondern vor allem während der Fahrt. Und das fand ich ja auch so faszinierend, als ich das zum ersten Mal so selbst erfahren habe. Ich komme ja noch so aus der Generation, wo man eine 200 Kilometer Etappe oder Rennen mit einem Riegel und zwei Gels gefahren ist, wenn es hochkommt. Ja. Und man kann das einfach mal selber ausprobieren. Man macht eine lange Tour und isst mal wenig oder gar nichts. Ja. Und man versucht mal wirklich so einen Ernährungs- so eine Ernährungsstrategie für so eine Ausfahrt einzuplanen. Also wirklich
einfach alle 20 so Minuten Mega-Roulette.
50 bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde mal versuchen reinzufahren, dann merkt man wirklich, was das für einen Riesenunterschied macht. Und das erklärt natürlich auch, warum jetzt am Ende so einer Etappe immer noch gute Werte oder Bestwerte gefahren werden, weil die Fahrer einfach noch Energie übrig haben und nicht immer nur auf Reserve fahren.
Nochmal ja. Zum ist abschließend dazu vielleicht, ich finde es klasse, dass wir der Podcast sind, die nicht über Interviews, die die Tour de France Profis während dem Ruhetag offiziell gegeben haben, reden, sondern über Behauptungen aus dem Internet.
Na klar.
Ihr seid ja bei uns richtig.
Nein, aber ich finde, man muss schon gewisse Dinge einfach mal in Kontext setzen und ist halt, es absolut. Nervt auch immer so ein bisschen, das ist auf Twitter gibt es immer die eine und die andere Richtung, auch eigentlich niemand, der dann irgendwie, oder auf X, dann irgendwie auch einfach so verschiedene Dinge mal in Betracht zieht, ja, und einfach auch dann wirklich mal anfängt, die Sache zu analysieren und ja mal sagt, das ist das und das. Also ich meine, das ist halt viel, viel komplexer, halt einfach zu sagen, die nehmen was und die nehmen nix, weißt du, also ist ja nicht immer nur schwarz und weiß. Ja,
aber man, ja, ich glaube, man stellt sich halt das so ausgereizt vor, da, ja, aber dabei sind dann noch überall riesen Spielräume, die man verbessern kann, vor allem in der Breite, ja, also ich glaube in der Spitze, wie gesagt, da sind schon Teams, die sehr gut arbeiten und wenig Fehler machen, aber so insgesamt ist da schon noch bei vielen Potenzial und ich glaube, das wird das Niveau insgesamt nochmal heben die nächsten Jahre und das ist vielleicht noch so ein Ding, was wir jetzt mitnehmen können und da, wo sich schon mal alle Pogacar-Hater da draußen freuen können, laut diesem ominösen Internet-Typen sehen wir einen 90% Pogacar aktuell. Also er sagt sogar noch voraus, dass er über die nächsten Jahre nochmal deutlich besser wird. Und naja, wir hoffen mal, dass alle anderen auch ein bisschen besser werden, weil sonst wird es dann wirklich irgendwann langweilig.
Ja, also ganz ehrlich, so ein Jonas Vingegaard ist ja jetzt mit einer nicht optimalen Vorbereitung gar nicht Welten davon entfernt. Ne? So, also
ich
immerhin.
Ich glaube, da hat Wismar Liese Bike auch uns schöne Geschichten erzählt vom Schlafengehen. Also ich glaube, also nicht, dass er, also wir haben ja gesehen, wie schwer gestürzt ist. Aber also, ja, das, also wenn ich so lange, also nach so einem Sturz, der Recovery, die zieht ja auch Energie. Ne? Ist ja nicht so, dass du stürzt und dann ist alles wieder in Ordnung und du fährst einfach Fahrrad, sondern ist ja auch dein ganzer Prozess, zieht ja auch Energie. Und wenn du dir die Timeline anschaust, ist das schon mehr als krass. Also es ist ja wirklich mehr als krass.
Ja, aber du hast halt deswegen, einfach noch einen Menschen mit so einem Potenzial, was gut ist.
Wenn man den ganzen Leuten mit dem Taschenrechner da auf Twitter und so weiter Glauben schenken will, dann ist er aber auch schon richtig gut. Das ist ja eigentlich das
Er selber sagt auch, er ist so gut wie noch nie.
Genau, und er trotzdem ist Pogacar ja anscheinend, aktuell muss man ja auch noch sagen, es sind ja noch ein paar Etappen, einfach noch mal besser und ja, vielleicht sogar dann nochmal in den nächsten Jahren nochmal einen Schritt weiter. Wir werden sehen.
Eins noch. Ich hoffe, er fährt zu Walter.
Pogacar, nee, wird er nicht machen.
Hat er schon gesagt, dass er es nicht macht.
Ist mir egal. falls er die Tour gewinnt, hoffe ich, dass er zu Walter fährt und diese einmalige Chance wahrnimmt. Ach,
scheiß drauf. Er muss Weltmeister werden. Also das würde, glaube ich, seiner Karriere nochmal mehr Prestige geben, als jetzt nur Vuelta, ganz ehrlich. Das ist doch keine Sau.
Alter, drei Runden von einem Jahr, ey, das kannst du ja, das ist ja kein Prestige.
Ja, aber egal. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht hoch, dass er es schafft. Also ganz ehrlich.
Nicht hoch?
Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, also selbst ja, da gut, sind
also
irgendwo...
Also Roglic dürfte dann jetzt kein Radrennen mehr fahren, um da hinzukommen, damit er bis die letzte Woche von der World Cup kommt,
glaub,
um nicht zu
so
stürzen.
Ich glaube gar nicht wegen der Konkurrenz, sondern ich glaube, da wäre dann wirklich irgendwann mal so ein Limit erreicht, was einer so in einem Jahr leisten kann. Ja, also ich glaube nicht, dass man sich jetzt von diesen Strapazen nochmal ausreichend erholt. Und wie gesagt, eigentlich hat er noch das große Ziel, Weltmeister zu werden. Das müsste er dann skippen. Da muss man auch mal gucken, okay, wo kann er im nächsten Jahr noch Weltmeister werden? Klar, theoretisch kann er nächstes Jahr in Ruanda, in Kigali ist, glaube ich, die WM. Ja, da könnte er theoretisch nochmal Weltmeister werden, aber so ein Fahrertyp wie er muss natürlich auch solche Chancen nutzen. Und wenn er dann so einen Kurs hat wie Zürich, der ja ihm schon sehr gut liegen sollte, muss man dann auch einfach so ein bisschen realistisch sein. Also klar, ich seh schon auf jeden Fall deinen Punkt, aber jetzt nochmal so eine 3 Wochen Rundfahrt, weiß ich nicht.
Ja. Man darf ja träumen.
Oder er nimmt es dann auch so als Training. Als Training für.
Ja. Ja, gut. Wann wird zu unserer Gästin rübergehen?
Sollte schon an der Haltestelle stehen, oder?
Ja.
Wundervoll.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Ich gucke gerade hier in meine Whoop-App rein und erfreulicherweise ist es mal wieder grün, aber ich kann schon mal aus Erfahrung sagen, das ist es nur heute, morgen nicht mehr. Wenn man diese App ein paar Jahre lang jetzt schon benutzt und so ein bisschen Erfahrung hat, dann lernt man ja so ein paar Sachen über sich. Und ich bin gestern Intervalle gefahren und mein Rhythmus ist so, dass auch wenn ich davon ziemlich im Eimer bin, am nächsten Tag meine HRV immer gut ist und erst am Tag danach so der Impact aufs System kommt. Hast du so Sachen auch schon gelernt?
Ja, bei mir ist eigentlich nach dem Sport häufiger grün, als es dann auch so eine schlechte Erholung nach sich zieht. Aber ich glaube, das liegt dann einfach daran, dass ich an Tagen, an denen ich Sport mache, eben auch so die Dinge befolge, die meinen Schlaf fördern und die Erholung. Und an Tagen, wo ich keinen Sport mache, eher das Gegenteil.
Das kommt auf jeden Fall dazu.
Man bekommt ja wirklich dann, also man hat ja eher grundsätzlich so ein Gefühl, wonach man besser schläft oder nicht. Wenn man fleißig das Tagebuch, also das Logbuch quasi in der Whoop-App protokolliert, da kann man halt auswählen aus verschiedenen Verhaltensweisen. Zum Beispiel, hast du Alkohol getrunken, hast du gedehnt, ja, hast du irgendwelche Supplements genommen? Das kann man alles Mögliche so tracken und dann kriegt man noch detaillierter so Einblicke und ich ziehe dann eigentlich immer alle Register an dem Tag, an dem ich Sport gemacht habe. Ja, also.
Du hast recht auf jeden Fall, stimmt schon, das mache ich definitiv auch und halt auch so gleich nach dem Sport, gerade wenn man intensiv Sport gemacht hat, ja. Aber was ich mir dachte ist, wir reden ja hier oft von unseren Erfahrungen und auch oft davon, dass man halt so mit der Zeit Sachen über sich lernt, aber dann dachte ich mir so, ja, jetzt so als Hörer, kriegst ja gar nicht mit, wie das eigentlich so am Anfang ist. Und auch wir haben ja mal angefangen damit. Und dann habe ich mich versucht, daran zu erinnern. Und weißt du ja noch, wie du kriegst ja so dein Paket am Anfang, machst das erstmal auf und da ist das Band drin mit dem Sensor. Und dann legst du das erstmal an. Und die ersten Tage, die sind ja auf jeden Fall noch so ein bisschen diffus. Du versuchst, dich mit der App zu beschäftigen, kriegst ja aber, das ist glaube ich, schreibst du auch schon aus, brauchst erstmal 4 Tage, um so eine Grundkalibrierung durchzuführen, also von deinen Systemwerten, von deinen biometrischen Daten, die da erfasst werden. Und ich glaube dann nach 30 Tagen hat man so diese richtige Kalibrierung und danach beginnst du dich mit dir zu beschäftigen, mit dem, was der Whoop misst und danach kannst du quasi so in die ganzen Features reindiven und starten, dich damit zu beschäftigen.
Ja, man muss sagen, dass du eigentlich ja ziemlich schnell einen Einblick erhältst, was so die großen Sachen sind, die deine Erholung oder den Schlaf verändern. Das passiert auf jeden Fall schon innerhalb dieser 30 Tage, aber um jetzt deine individuellen Werte noch besser zu verstehen, braucht das Gerät halt mehr Daten oder die App, die dann die Daten verwertet. Weil die Erholungswerte, die entstehen ja aus Zusammenhängen verschiedener biometrischer Daten, die das Whoop eigentlich misst. Ja, also zum Beispiel die Herzfrequenzvariabilität, Ruhepuls, natürlich die Schlafdauer, aber dann werden ja auch noch so Sachen wie Atemfrequenz und so weiter gemessen, die ja dann auch individuell sind. Ne? Also man kann ja jetzt nicht pauschal sagen, HRV 100 ist gut, sondern genau. für manchen, wie für mich, ist auch eine Zahl unter 100 gut.
Ja, und dann weißt du ja selber so, dass die App und der Sensor lernen halt auch aus deinem Verhalten. Und es ist halt nicht immer gleich. Auch nach 30 Tagen hat er nicht deinen kompletten Lebensrhythmus da einmal abgebildet und die Sachen, die du so machst. Aber wir wollen auch nicht ganz ausschweifen und hier in die absoluten Details reindiven. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, mit Whoop an dir zu arbeiten und neu einzusteigen, dann kannst du das mit uns auf jeden Fall auf join.whoop.com/besenwagen tun. Und da bekommst du nämlich genau diese ersten 30 Tage kostenlos und kannst dann schon mal schauen, wie sich das Ganze bei dir abspielt. Und danach kannst du auch jederzeit kündigen, falls es nichts für dich sein sollte. Aber diesen Benefit bekommst du auf jeden Fall mit Besenwagen und kannst dir das Ganze nochmal in unseren Shownotes anschauen. Und wenn du dabei bist, komm gern zu uns in die Besenwagen-Gruppe. Den Link für die Gruppe findest du auch in den Shownotes. So, da steht sie an der Haltestelle. Ich habe es schon angekündigt, Türen gehen auf und eine zweite Besenwagenfahrt für Franziska Koch. Hallo.
Hallo, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
Hi.
Frisch aus Italien in Bus zugestiegen. Ich habe es im Vorgespräch heute schon so im Allgemeingespräch schon angeteasert. Radsport Overflow im Moment, Tour de France, gleichzeitig irgendwie Giro der Frauen und mir war es total wichtig. Wollten wir dich eigentlich schon nach deinem deutschen Meistertitel verpflichten, hier einzusteigen, aber jetzt nehmen wir deutschen Meistertitel und Giro der Frauen mit, wo du noch mal ein bisschen berichten kannst, auch noch Dritte geworden auf der letzten Etappe und ich glaube insgesamt ist das jetzt nicht die schlechteste Saison von Franziska Koch so far. Und wer sich aber davor die gesamte Lebensgeschichte bis, was habe ich gesagt, 23. Juni 2022 anhören will, der muss die erste Folge hören. Folge 170 Besenwagen, Franzerwagen.
Guter Name.
Und jetzt können wir die letzten zwei Jahre aufarbeiten. Erstmal hallo.
Hi.
Aber erstmal vor allem auch Glückwunsch zum Meistertitel.
Ja, vielen lieben Dank.
Ja.
Wie überraschend war es für dich selbst?
Ja, schon überraschend. Natürlich, mein Ziel war definitiv, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Also Podium hatte ich schon angestrebt, aber dass es dann wirklich für den Sieg gereicht hat, hat mich schon überrascht.
Erzähl mal ein bisschen aus dem Rennen. Es war ja relativ klar, die Gruppe ging relativ früh. Ihr wart, glaube ich, so zehnt. Keiner hatte eine Teamkollegin. Ihr habt eigentlich sichtlich gut zusammengearbeitet. Kannst du mal sagen, ob das auch wirklich so war aus deiner Sicht? Und dann war ja eigentlich wahrscheinlich für alle klar, dass Liane Lippert gegen Ende am Berg nochmal versucht, alle abzuhängen. Und ab irgendeinem Punkt musst du ja gemerkt haben, du kannst hier dranbleiben.
Ja, genau, richtig. Also ganz am Anfang, Canyon hatte ja sozusagen ein kleines Team. Mhm. Und Atonia ist halt super stark am Berg, von daher sie hat natürlich Vorteile bei einem harten Rennen. Und dann hat man direkt gesehen, Canyon hat halt versucht, von Anfang an eine Pace zu halten. Aber ja, ehrlich gesagt muss ich sagen, mit taten ihre Teamkollegen ein bisschen leid, weil ja, ist zwar hügelig die Runde, aber trotz alledem auf den Flachstücken und bergunter rollt man halt, sag ich mal, gemütlich mit im Feld. Und da habe ich mir schon gedacht, so okay, also Canyon will nicht wirklich lange was von ihrer Überzahl haben. Mhm. Und von daher habe ich sozusagen das Rennen erstmal so zugeschaut, so zweite Reihe. Und ja, wie du gesagt hast, dann waren wir zu zehnt relativ schnell. Im Prinzip war es nicht entstanden durch irgendeine Attacke, sondern einfach ein bisschen zügiger den Berg hochzufahren. Und dann waren halt die Favoriten zusammen. Hat gut harmoniert. Ich meine, ich habe jetzt nicht viel investiert, um irgendwie die Gruppe in Stand zu halten, weil ich habe mir gedacht, jeder, der jetzt abgefallen ist, der wird, wenn wir einmal richtig über den Berg gehen, auch wieder abfallen. Von daher habe ich halt mein Part getan, durchgegangen, aber jetzt nicht unbedingt viel investiert, weil genau wie du gesagt hast, ich wusste, Liane wird auf jeden Fall ihre Stärke ausspielen. Und auf dem längeren Berg in der Runde, den wir ja dreimal gefahren sind beim letzten Mal, habe ich damit gerechnet, dass sie gehen wird. Und ja, genau das ist auch passiert.
Wann hast du, ihr wart ja dann, Liane war kurz weg, konnte aber die Pace nicht halten, so sah es zumindest aus. Und ihr seid zu zweit wieder zurückgekommen. Wie war die Situation noch? So, wie hast du erst so Schiss gehabt? Also hat sie dich erst kurz abgehängt oder hast du es schon taktisch angegangen und zugefahren?
Ich muss sagen, Schiss hatte ich nicht unbedingt. Ich hätte Schiss bekommen, wenn Antonia mich auch noch abgehangen hätte. Aber dann habe ich mir als Ziel gedacht, okay, ja, Liane hat jetzt ein kleines Loch, aber solange Antonia und ich zusammenbleiben, haben wir halt auf jeden Fall die Stärke, dann im Flachen zurückzukommen, weil ich glaube, es waren ja trotzdem noch 20 Kilometer bis zum Berg und auf dieser längeren Gerade war halt auch Gegenwind. Deswegen wusste ich, ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn man zu zweit ist. Deswegen nervös wurde ich nicht. Aber ja, war definitiv ja dann vom Vorteil, zu dritt weg zu sein. Ich war gar nicht mir so bewusst, dass Linda Riedmann so nah hinter uns eigentlich war, als wir dann zu dritt waren und ja sozusagen gekreiselt sind. Mir war bewusst, sie ist hinter uns, aber ja, ich habe, als ich den Livestream zurück angeguckt hatte, weil dachte ich mir so, oh, sie war ja gar nicht so weit weg.
Hattest du dir dann im Finale schon direkt einen Plan zurechtgelegt, wie du irgendwie den Sprint fahren willst? Weil du bist ja relativ früh gefahren. Also ich meine, muss auch sagen, also wenn ich Liane gewesen wäre, hätte ich dich jetzt auf jeden Fall nicht an letzter Posse fahren lassen. Also ich glaube, das war schon mal ein Fehler. Weil du warst ja schon, also bist ja schon die Schnellste aus der Gruppe gewesen, oder? Auf dem Papier.
Ja, also nachdem, ich würde sagen, ich war auf dem Papier, würde ich mich jetzt nicht als Schnellste bezeichnen. Ja, im Livestream wurde ich immer sehr schön als, oh, Franzi, die Sprinterin bezeichnet, aber ich selber, ich meine, ich vergleiche mich als Sprinter jetzt mit Charlotte Kohl und dann denke ich mir so, ich bin auf jeden Fall kein Sprinter.
Ja, okay, aber in dem Kontext natürlich wieder, ne?
Yeah, zu Antonia. Aber, und, ja, im Vergleich vielleicht zu Antonia auf jeden Fall, aber Eliane ist halt trotz alledem schon sehr punchy. Von daher hätte ich jetzt nicht gesagt, also ich hätte nicht unbedingt auf mich selber gewettet. Aber ja, dadurch, dass die Zielankunft ja dieselbe war wie letztes Jahr. Und letztes Jahr hatte ich mich mit meinem Papa an die Ziellinie gestellt und dann hatten wir, weißt du, wenn man 100 Meter weit weggeht vom Ziel hingucken und sagt so, ist das lang genug oder nicht? Und dann, das hatte ich halt letztes Jahr mit meinem Papa damals gemacht und die Erinnerung hatte ich noch recht gut, weil dann hatten wir auch die Situation diskutiert, okay, wann musst du anfangen, wenn du im Peloton ankommst, also Feldsprint, oder wie musst du fahren, wenn es nur eine kleine Gruppe ist, weil ja, die Taktiken sind ja dann auch anders und ja, dann habe ich mir überlegt, okay, ich bin jetzt nicht die Schnellste mit, also ich weiß, ich habe gute Wattzahlen über 20 Sekunden, aber halt kein Peak. Ich halte eine Pace und von daher habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich dann diese Schwäche ausgleichen, indem ich halt ein 2-Meter-Loch lasse und dann schon mal ein bisschen Schwung hole von den anderen. Und ja, das hat sich ja dann auch ausgezahlt.
Das finde ich eine super Geschichte, weil ich war sehr zuversichtlich, als ihr zu dritt dann Richtung Ziel gefahren seid, dass du da gewinnen kannst, eben weil du diese Erfahrung nicht nur aus deiner eigenen Karriere hast, sondern quasi geballte Radsport-Kompetenz in der Familie hast und dass dann wirklich noch dein Vater im Vorjahr mit dir da war und ihr da so ins Detail gegangen seid, das wusste ich jetzt gar nicht, aber ich habe schon gedacht, mit deinen Fähigkeiten und vor allem du fährst dein Leben lang schon Radrennen, solche Situationen hattest du auf jeden Fall schon mal irgendwo, ob jetzt in der Jugendklasse oder bei den Profis und weißt dann, was du zu tun hast, ne?
Ja, also ich würde sagen, die Erfahrungen kommen eher dann noch aus meinen Jugendjahren, weil, ja, wie gesagt, wenn es eine Sprintankunft ist, dann fahre ich auf jeden Fall eher für Charlotte. Von daher weiß ich ungefähr, wie das Lied dort für die dritte Position geht. Mein Papa gibt mir immer noch ganz gerne Ratschläge. Er hat mich auch ganz nett angerufen nach dem Giro, gefragt so, möchtest du noch mal einen Ratschlag über den Sprint haben?
Aber bevor wir gleich zum Giro kommen, du musst jetzt nicht ehrlich antworten, aber, okay. hättest du hättest du dir gewünscht, ein anderes deutsche Meisterin-Trikot zu bekommen?
Weiße Ärmel wären schön gewesen, aber ja, die Teamidentität soll halt auch im Trikot wiedergespiegelt werden und ich würde sagen, da muss ich einfach mal ein bisschen an den BDR sagen, dass die können ruhig ein bisschen mehr Vorschriften für das Meistertrikot haben, weil dann muss ich das Team ja auch dran halten.
Ja, weil dachte ich so, okay, man, es ist halt, also ich weiß nicht, vielleicht wirst du noch ein paar Mal Meisterin, ne? Also man weiß es ja nie, aber es ist irgendwie auch cool, so ein Trikot mal ein Jahr lang zu tragen, wenn es dann so richtig schön weißes Trikot mit dem Streifen und so, kommt schon gut. Aber gut, ist halt wie es ist jetzt. Ne?
Ich finde es gar nicht so schlecht.
Genau.
Muss ich sagen.
Ja, aber ist jetzt nicht, also ich, Also ich glaube, wenn man so
als Teammeisterrekord hat,
ist das irgendwann egal.
Wenn, ich rede jetzt auch nur aus meiner eigenen, aus meinem eigenen Geschmack heraus. Es ist besser als das normale Teamtrikot. hat dir dieser Sieg, ich weiß nicht, ob man das auch so schnell realisiert oder ob du da überhaupt drüber nachdenkst, aber hat dir dieser Sieg auch Confidence gegeben, jetzt so Richtung zukünftige Rennen? Also ich meine, Lianne Lippert zu schlagen in so einer Ankunft, ne, oder nach so einem Rennen ist halt auch irgendwo, das muss man auch erstmal erleben, dass man das kann.
Ja, definitiv. Also in die Situation zu kommen, dass ich es für mich selber fahren darf, kam ich ja jetzt die letzten paar Jahre nicht so oft. Und von daher ist es immer so, okay, du weißt, du bist eine gute Fahrerin, aber du kannst halt deine Stärke nie wirklich in den Momenten, wo es halt wichtig ist, auszahlen, weil du dann schon die Belastung davor hattest, um dann halt die Leaderin in den richtigen Berg reinzufahren. Und jetzt hatte ich halt dann zum ersten Mal die Chance, meine Energie wirklich dann auch an den richtigen Zeitpunkten auszusetzen. Und ja, dann konnte ich sehen, dass ich ja eigentlich fast mit Liane mitfahren kann, berghoch. Mhm. Und das hat mir auf jeden Fall um einiges Selbstvertrauen gegeben.
War das eigentlich auch das Ticket für Olympia? Also der Titel?
Ja.
Oh, ja, okay.
Ja.
Ist ja auch schön, ne?
Also,
das
definitiv.
Ist ja auch, das ist ja auch sowas, wo man nicht weiß, wie oft man da die Chance zu bekommt. Gerade im Straßenradsport ist es ja, wenn man nicht die dominierende Fahrerin oder Fahrer in der Nation ist, ist es ja oftmals auch schwer. Aber geil, ja.
Mega geil. Transparenz, Erklärung. Wir haben heute hier Olympische Thementag. Wir nehmen hier nach nämlich noch eine Folge mit einem Olympiateilnehmer auf, der nächste Woche schon unterwegs ist, und die bringen wir dann nächste Woche raus. Es geht aber um Offroad-Kollegen, Luca Schwarzbauer.
Oh ja, das ist, glaube ich, auch sehr interessant. Ja. Ja.
Aber auf jeden Fall.
Seine Karriere ist auch Hammer zu verfolgen.
Ja. Auf jeden Fall.
Das ist echt beeindruckend.
Aber wie sehr, also war das für dich im Vorhinein klar, okay, wenn ich hier Meisterin werde, fahre ich auch zu Olympia, oder das war einfach so, okay, das kam jetzt damit? Also war es für dich irgendwie so ein Ziel, da hinzukommen?
Definitiv war es ein Ziel. Ich meine, Paris ist so ein bisschen Klassiker-Style, von daher seit Anfang des Jahres hatte ich in meinem Kopf, okay, wenn ich zeige, dass ich in den Rennen, die halt ähnlich zu Paris sind, gut fahren kann. Ja, klar, ich muss meinen Job machen, aber ich habe halt darauf gehofft, okay, vielleicht guckt Coffee sich ja auch die Livestreams an und sieht uns dann selber Rennen fahren. Mhm. Und von daher war mal in meinem Kopf eigentlich so, okay, ich tue einfach alles, um in die bestmögliche Form zu kommen. Zum Beispiel war ich auch auf der Longlist für die Tour de France und ich dachte mir so, ich will wirklich die Tour fahren. Also war eigentlich mein Ziel über jetzt das ganze Frühjahr und die letzten Monate, okay, ich versuche einfach wirklich alles zu geben und den Leuten sozusagen zu zeigen, so hey, ich kann nicht nur helfen, sondern ja, auch Leistung bringen. Und ich würde sagen, das hat sich bis jetzt ganz gut ausgezahlt.
Fährst du die Tour?
Jetzt ja.
Okay, also das ist auf jeden Fall so ein Jahr der Highlights für dich, ne? Muss man bis jetzt sagen, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, mir wäre es schon fast rausgerutscht, wird ja auch langsam Zeit, dass du dir dass du die Highlight bekommst. Aber du bist gerade 24 geworden, darf man ja nicht vergessen. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich, ist gerade 3 Tage her.
Ja, vielen Dank.
Das vergisst man schon manchmal. Also du bist halt schon solide jetzt ein paar Jahre dabei. Aber ja, trotzdem erst 24 und glaube ich gerade ein super Zeitpunkt, nochmal diese Möglichkeiten dann jetzt endlich auch mal zu bekommen, ne? Weil das Potenzial hat man ja schon die ganze Zeit gesehen. Aber jetzt so ein Jahr kommt eigentlich genau richtig, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Ich meine, wie du sagst, 24 ist jetzt nicht unbedingt ein altes Alter. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich bin schon in meinem 6. Jahr Profisportlerin, das klingt vielleicht dann schon ein bisschen älter.
Ja.
Von daher habe ich dasselbe Gefühl wie du, es ist so, okay, wird so langsam mal Zeit.
Ja, aber geil, dass es dann auch kommt, also ganz ehrlich, so, das hast du, glaube ich, ganz gut getroffen, wie Andi schon gesagt hat. Gehen wir mal kurz in den Giro rein. Ich habe es schon gesagt, oder ich habe es für mich auch wahrgenommen, es ist leider halt, keine Ahnung, die Planung, die liegt halt beim Veranstalter, ob man das jetzt mit der größten Rundfahrt im Männerradsport kollidieren lassen muss, sei mal dahingestellt. Coverage auch dürftig, kann man schon gucken. Es gab auch Livestreams wieder dieses Jahr, aber ja, es geht halt leider ein bisschen unter und es ist eigentlich eine der größten Rundfahrten und man macht sich's ja selber so ein bisschen kaputt. Dadurch mit dieser Terminplanung, wo es jetzt auch noch die Tour de France der Frauen gibt und man ja eigentlich dann damit so ein bisschen in Konkurrenz steht, gibt erstmal so ganz ja, unvoreingenommen, gar nicht aufs Rennen bezogen, jetzt mal so deine Wahrnehmung durch. Wie war die Rundfahrt dieses Jahr für dich? Wie war die Stimmung da? Wie ist das Rennen? Wie kann sich das jetzt ein Zuhörer auch vorstellen, den Giro der Frauen?
Ja, also ich fahre den Giro eigentlich sehr gerne. Italien schon mal ein sehr schönes Land, also landschaftsmäßig auch immer was fürs Auge und ich bin auch ein Kaffeeliebhaber, von daher, das trifft es auch schon mal ganz gut. Und ja, ich würde sagen, wenn ich dann manchmal so die Tour gucke und von den Männern und dann die Menschenmasse sehe und dann fahre ich zum Start beim Giro, ist das halt so ein bisschen kleiner. Und aber trotz alledem, ich meine, Italien, die Leute haben halt schon dieses Feuer. Also dann sind nicht so viele Leute da zum Anfeuern, aber die Leute, die da sind, da sieht man wirklich denen an, dass die das feiern, das toll finden. Und ja, von daher würde ich trotzdem das sehr viel wertschätzen. Und ja, ansonsten auch die Stimmung bei uns im Team war eigentlich durchgehend gut. Ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig bei einer Rundfahrt, dass keiner da irgendwie einen negativen Vibe reinbringt und das haben wir sehr gut gemeistert.
Wie war es für euch als Team, so als Outcome? Wie seid ihr zufrieden mit der Rundfahrt?
Ja, ich meine, das große Ziel war natürlich GC zu gewinnen mit Juliette Labou. Ja, sie ist einfach eine der besten Rundfahrerinnen, von daher sind wir nicht ganz zufrieden mit dem fünften Platz, aber auf der anderen Seite, ja genau, auf der anderen Seite haben wir halt alles dafür gegeben und dann auf der Queen Stage zweimal Blockhaus hoch, dann muss sie sozusagen ja alleine treten. Wir haben sie gut in den Berg rein positioniert, wir hatten sie beschützt die Tage davor, dass sie keine Zeit verliert oder auch keine Energie an unnötigen Momenten verschwenden muss und das hat gut funktioniert und dann, sie hat gesagt, ja, am Berg, sie ist nicht eingegangen, sie ist ihre Pace gefahren, hat alles gegeben. Sie hat gesagt, sie hat noch niemals so viel gelitten wie an diesem Tag. Von daher ja, muss man halt einfach man muss akzeptieren, andere waren schneller. Und so ist das dann.
Sie wird Sechste auf der Etappe, kommt zusammen mit Antonia Niedermayer an. Ist ja auch immer noch ein Spitzenergebnis, ne? Muss man einfach sagen.
Ja, klar. Sie hat natürlich auch gesagt, ja, wenn man, das Mindset war natürlich so, okay, sie ist mit einer der Besten am Berg und dann, ja, jetzt sie ist Sechste geworden, aber wenn du dann denkst, oh fuck, da sind fünf vor mir und eigentlich dachte ich, dass ich die Beste bin, das ist natürlich dann mental auch nochmal hart. Ja, aber wie gesagt, sie hat alles gegeben, von daher würde ich sagen, können wir nichts bereuen, wir haben keine großen Fehler gemacht.
Was, auch wenn sie jetzt nicht bei dir im Team fährt, aber wer mir dies Jahr beim Frauen extrem auffällt, ist die Nevi Bradbury. Wahrscheinlich spreche ich sie falsch aus.
Nevi Bradbury, würde ich sagen. Ja.
Genau. Die ist ja extrem stark. Wie nimmt ihr die im Fahrerinnenfeld irgendwie wahr? Weil, also ich finde, also die hat jetzt noch keine Rundfahrt gewonnen, aber ich glaube, viermal Top 3, die ist ja schon bei World
Grundsatz,
ne? Oder dreimal?
Grundsatzinformation, fährt bei Canyon SRAM, 22 Jahre alt aus Australien, wird jetzt beim Giro Dritte im Gesamtklassement, gewinnt diese Queen Stage auf dem Blockhaus, ist schon bei der Tour de Suisse im Zweite im General, im Gesamtklassement geworden.
UAE auch.
Genau, also
genau, UAE-Tour,
stabile
zweite,
Saison.
So far. Dritte bei Sonntags Tour Down Under von den Frauen, aber ist, also ich meine, bei Männerbereichen können wir da mal einfach drüber reden, weil wir so ein bisschen tiefer drin sind, aber ja, wie nehmt ihr die so gerade wahr? Weil die ist auch noch sehr, sehr jung und jetzt überall so Podium, finde ich schon krass.
Ja. Ja, wie du sagst, sie ist jung und ich würde sagen, also es hat mich jetzt nicht überrascht, dass sie gut am Berg ist. Natürlich, dass sie dann die Etappe gewinnen kann, ist schon echt herausragend. Aber wie gesagt, ich würde sagen, bei jungen Fahrern, die können halt immer noch gut überraschen. Und ich würde sagen, bei mir war sie schon eingeloggt als gute Bergfahrerin. Und ja, dass sie das wirklich dann abschließen konnte, ist schon bemerkenswert.
Erzähl uns von der letzten Etappe nochmal. damit hast du eventuell auch nicht gerechnet, dass du da nochmal eine Chance auf einen Etappensieg bekommst.
Definitiv nicht. Also ich meine, in dem Sinne war es ja in Anführungszeichen gut, dass wir im GC nichts mehr zu verlieren haben, weil dann war die Ansage, okay, er hat jetzt lieber dann noch einen Etappensieg am Ende als einen fünften im GC. Das heißt, im Prinzip war es egal, wer in der Break ist. Wir können mit jedem fahren. Und ich meine, es war ja auch klar, dass Trek auf jeden Fall eine Break haben wollte, weil Kopecky durfte keine Sekunden im Ziel bekommen, dadurch, dass sie nur eine Sekunde hinter Elisa Longoborghini im Gesamtklassement war. Von daher war es auch am Anfang der Etappe wieder so, okay, man schaut mal ein bisschen zu, was so passiert, weil Trek hat links und rechts gefeuert und SD hat links und rechts abgewehrt sozusagen, um auf keinen Fall eine Break gehen zu lassen. Aber damit hat sich SD, glaube ich, auch ganz schön abgeschossen, weil am Ende waren nur noch Nie Fischer-Black übrig, die dann Kopecky beschützen konnte und dann die Löcher zufahren konnte. Und ich würde sagen, am Tag davor hatte ich mir halt grob die Etappe angeguckt. Ich wusste, es geht ganz schön viel bergauf in den ersten 70 Kilometern und zwar irgendwie gefühlt den ganzen Tag. Und ja, von daher wusste ich so das grobe Profil, habe mir die Straßen angeguckt, war ja okay, nichts Besonderes. Und dann 2 Stunden vorm Start dachte ich mir so, na, ich habe mir gar nicht das Ziel angeguckt. Dann habe ich kurz mein Handy nochmal rausgeholt, VeloViewer aufgemacht und gedacht so, okay, ich gucke mir vielleicht das Ziel nochmal ein bisschen genauer an, um dann zu wissen, okay, ja, der Berg 5 Kilometer bis zum Ziel ist 1,5 Kilometer und dann geht's nochmal 1,5 Kilometer bis zum Zielberg hoch. Und ich würde sagen, das war sehr gut, dass ich das noch last minute gemacht habe, weil überraschenderweise habe ich es über die Berge geschafft, also das war auch ein sehr schönes Erlebnis mal für mich, Leute um einen herum leiden zu sehen und man denkt sich so, eigentlich geht es mir noch ganz gut. Nice. ja, und dann haben wir auf den richtigen Moment gewartet, beziehungsweise öfters probiert und und dann eigentlich ging es bergunter und Ruth Edwards kam neben mir, hat mich angeschaut, weil dadurch, dass ich schon davor ein paar Mal attackiert hatte, wusste sie, ich will auf jeden Fall weg, hat mich angeschaut, weil den Tag davor waren wir zusammen im Gruppetto und haben schön laufen lassen bergunter. Von daher wusste sie auch, ich bin gut bergunter und guckt mich an, nickt, schnickt zurück und dann sprinten wir zusammen los und so haben wir dann ein Loch gerissen. Und ja, an der nächsten Welle kam dann noch Kim dazu, was sehr gut war, weil auf dem flachen Stück am Ende war totaler Gegenwind. Mhm. Und da ist eine Dreiergruppe schon von Vorteil.
Ja, irgendwie 35 Kilometer vor Ziel, ne? Fahrt ihr weg. Du hast vorher, um das nochmal zu erklären, irgendwie so eine erste Kategorie auch schon hinter dir gehabt. Und ihr schafft es dann wirklich kurz vorm Feld zu dritt anzukommen, aber du meinst schon, dein Vater hat nochmal Sprintratschläge angeboten.
Ja, also das war ja 5 Kilometer bis zum Ziel, gab es einen steileren Anstieg von 1,5 Kilometern und wir sind langsam reingefahren. Keiner wusste so, okay, was passiert jetzt? Und auf der halben Strecke meinte mein DS dann, wir sollten mal ein bisschen schneller fahren, weil natürlich Liv hat ein Leadout in den Berg reingefahren, von daher hat sich das Loch ja dann ganz schön schnell verkleinert. Und dann habe ich mir so, okay, shit, dann fahre ich einfach mal ein bisschen schneller und guck und hoffe, dass keiner noch schneller fährt, als ich kann, was leider nicht der Fall war. Und dann hatte ich erstmal ein kleines Loch zu den anderen zwei, aber zum Glück ging es ja direkt wieder bergunter. Und dann konnte ich das Loch nochmal wieder zufahren. Aber von daher, da wusste ich schon so, oh, ich bin auf jeden Fall hier diejenige, die den wenigsten Punch noch hat. Und von daher, dadurch, dass die Zielankunft auch berghoch war, war ich mir so ein bisschen unsicher, okay, wie kann ich jetzt da einen Vorteil mir erzaubern? habe einfach gehofft, dass ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr Punch habe und dass wir einen kurzen Sprint fahren könnten. Was dann aber nicht der Fall war. Also ich hatte meinen Sprint dann versucht, von Position 3 zu fahren. Und ja, der Tipp von meinem Papa war dann, bergauf Sprint fährst du am besten lieber von vorne, weil dann hast du schon mal eine Radlänge Vorsprung.
Das ist, hat er aber recht.
Ja, er hat recht. Definitiv. Ja, habe ich auf jeden Fall wieder was dazu gelernt. Aber ich meine, wenn mir jemand vor der Etappe gesagt hätte, hey Franzi, heute wirst du Dritter, hätte ich gedacht so, ja, das glaube ich zwar nicht, aber schöner Optimismus.
Ja, jetzt ist der Giro ja auch erst 2 Tage vorbei. Wie geht es eigentlich für dich weiter bis zur Tour? Weil das ist jetzt auch, warte mal jetzt ganz kurz, erst kommt Olympia, oder? Richtig?
Genau, richtig. Genau. Also Olympia ist das nächste und das ist auch gar nicht so weit weg. 2,5 Wochen oder sowas. 3 Wochen. Das Rennen ist am 4. August. Von daher jetzt erstmal erholen, dann nochmal ein bisschen gut trainieren und da ist schon Olympia.
Wann reist du an?
Am 1. Wir sind nämlich in Paris und ja, das Training da ist natürlich auch ein bisschen suboptimal. Von daher reisen wir nicht so viel früher an, sondern am 1. können wir uns dann die Strecke in der Stadt angucken in Paris, weil die abgesperrt wird. Und ja, dann am 2. können wir dann nochmal außerhalb von Paris ordentlich trainieren. Und ja.
Das heißt, du fährst, dann fährt ist mein Name entfallen?
Liane
und?
Liane Lippert und Antonia Niedermeyer.
Okay.
Und Antonia fährt auch das Zeitfahren.
Ja.
Und der 2. Startplatz fürs Zeitfahren wird besetzt von Mieke Kröger, weil sie kommt von der Bahn. Mieke fährt ja Mannschaftsverfolgung.
Ja. Habt ihr so einen Masterplan oder lasst das auch so ein bisschen auf euch zukommen? Weil es ja echt schon, also so mit 3 Fahrern mega schwer irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, bei den Männern sind ja zum Teil auch 4 und 5 Fahrer, ne, pro Nation zugelassen. Wie ist es bei euch?
Ja.
Was ist da die maximale Stärke?
Ich glaube 4. Ich glaube nicht, dass wir 5 haben, aber nagelt mich darauf nicht fest. Vielleicht sind es auch 5, aber ich weiß auf jeden Fall, wir haben nicht die volle Startplätze.
Ja. Aber habt ihr jetzt irgendwie so ein bisschen Plan im Kopf oder lasst das noch so auf euch zukommen, weil also so viel kann man ja eh nicht machen, ne? Also.
Ja, also über eine Schlachtbahn haben wir noch nicht geredet. Ich denke, es würde Sinn machen, auch erstmal die Strecke anzugucken. Ja, ich meine, man kann sie sich auf dem Plan angucken, aber ich glaube, wenn man es dann nochmal in Real Life sieht, kriegt man auch mal ein bisschen Einblicke. Aber ja, wie du gesagt hast, Mannschaften sind nur von 3 oder 4 Leuten besetzt. Von daher muss man schauen, wie man spielt.
Auf jeden Fall Finale angucken und überlegen, ob Sprint von vorne oder von hinten.
Ja, definitiv. Ich glaube, das werde ich ab sofort immer machen, auch wenn ich denke, dass ich im Finale nicht mehr da sein werde. Aber man weiß ja nie. Man kann sich immer überraschen.
Vielleicht auch nochmal ein Video von der Ankunft nach Hause schicken.
Ja. Ja, definitiv.
An den Sprintkoordinator. Ja, ey, es kann alles passieren, ne? Da hat man ein schlauer Rennfahrerfreund von mir gesagt, da wo du am Start stehst, da kannst du auch gewinnen.
Richtig.
Ja, keine Ahnung, vor 2 Jahren warst du hier schon mal im Besenwagen und wir haben schon so über die Entstehung deiner Karriere geredet und so weiter. Was ist in den letzten 2 Jahren so passiert, was wir noch wissen müssten? Wissenswertes, was hat sich so verändert? Wo bist du gerade eigentlich? Bist du zu Hause oder?
Ich bin jetzt in Girona. Ah, ja. Ja, ich bin im Prinzip nach Girona gezogen. Ja, von daher, ich glaube, das hat auch ein gut ausschlaggebenden Punkt, weil ja, ich hatte halt früher in den Team-Apartments in Sittard gewohnt, aber ich würde sagen, ich liebe die Berge, ich brauche die Berge und Sittard hat nicht gerade viele davon und ja, dann hatte ich eine Saison, wo ich dann sozusagen alle 2 Wochen genutzt habe, wo ich keine Rennen hatte und bin dann nach Frankreich ins Trainingslager oder Richtung Freiburg. Und im Prinzip dann zwischen den Rennen war ich dann auch immer unterwegs, weil ich dachte mir, ich möchte irgendwo sein, wo es schön ist. Und ja, dann letztes Jahr habe ich dann den Entschluss gefasst, warum nicht auch über den Sommer. Und ja, habe mich dann jetzt hier niedergelassen und ja, sozusagen ein Zuhause entfernt von zu Hause gefunden.
Wie findest du es da? Also, es gibt ja Also gibt ja auch negative Meinungen mittlerweile über Girona.
Ja, definitiv.
Aber dir taugt es noch.
Genau, mir taugt es auf jeden Fall. Ich bin glücklich. Ich finde es nicht schlimm, andere Radfahrer zu treffen, wenn man durch die Stadt läuft. Und ich denke, man kann ja auch immer selber entscheiden, mit welchen Leuten man viel Zeit verbringt und um welchen man einen Bogen macht. Und ja, ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn man dann sozusagen Konkurrenten auf der Straße sieht, weil ganz ehrlich, ja, mit den vielen Konkurrenten bin ich auch gut befreundet, von daher treffe ich die auch gerne auf dem Kaffee. Und ja, ich wohne jetzt hier auch mit meinem Freund zusammen, von daher, das ist auch sehr schön.
Sehr gut.
Wie nimmst du das generell wahr in Girona? Man hört ja da gerade, dass so die Stimmung auch bei den Anwohnern so ein bisschen kippt, weil denen das alles zu viel wird mit Radsport und Radsporttourismus jetzt auch. Kriegst du da was von mit oder
ja,
also, bist du da schon mehr local und wirst geduldet?
Ich glaube, die Anwohner wissen jetzt nicht unbedingt, ob man Radtourist ist oder ob man hier wohnt. Ja, ich kann natürlich verstehen, dass die ein paar Leute verärgert sind. Deswegen muss man selber gucken, dass man sich an die Regeln hält, dass man nicht unbedingt zum Beispiel gegen die Einbahnstraßen fährt. Und ich würde sagen, ja, man kommt es manchmal mit, weil dann, ja, die protestieren hier schon sehr gerne. aber es ist jetzt nicht so, dass man böse Blicke bekommt oder sowas. Also man wird jetzt hier nicht verteufelt, nur wenn man Rad fährt.
Na, ist glaube ich schon so, wie du sagst. Also ich habe ja auch ein paar Jahre da gelebt und das mit dem Protest kann ich bestätigen. Also ich habe in der Nähe vom Rathaus oder von dem ortsansässigen Parlament gewohnt. Das war interessant. Hast du zweimal die Woche auf jeden Fall Leute gehabt, die in irgendwelchen Schildern durch die Gegend gelaufen sind. Aber ja, das ist glaube ich dieses mit Einbahnstraßen, irgendwie die Regeln einfach befolgen und sich so ein bisschen anpassen, das hilft dann schon ganz oft. Aber man merkt halt echt, dass so viele Touristinnen, die ziehen da auch schon echt auch ganz gut durch, ne? So, also im negativen Sinne. Und ich glaube, das macht so die schlechte Stimmung. Ich glaube nämlich, dass Leute wie du jetzt, die so einen Profisport betreiben oder hinziehen, dass das nicht das Problem ist, sondern wirklich der Tourismus, der vielleicht auch gar nichts ausartet, aber halt, wie man sich halt verhält gegenüber den Einheimischen, das Problem ist auch, ja.
Ja, und ganz ehrlich, also wenn man hier trainieren fährt, die Autos, also da gibt es keine aggressiven Autofahrer oder sowas. Nicht, ja. Als ich jetzt letztens bei meinen Eltern zu Hause war in Deutschland, boah, ich bin auf meinem Zeitfahrrad Intervalle gefahren. Innerhalb von einer Stunde wurde ich 5-mal angehupt. Und ich dachte mir so, ja, ich will auch nicht unbedingt hier sein, aber es ist halt die einzigste Strecke, wo ich die Intervalle fahren konnte. Aber da wurde ich fast 5-mal vom Fahrrad geholt. Und hier überholen dich die Autos wirklich nur nach der Kurve, wenn sie weit sehen können. Ansonsten bleiben die ganze Zeit hinter dir. Also. Und wenn sie überholen, mit 1,5 Meter Abstand. Von daher würde ich sagen, in der Hinsicht bekommt man gar nicht mit, dass die irgendwie was gegen Radfahrer haben sollen. Sondern ich fühle mich sehr sicher hier auf den Straßen.
Ja, das wollte ich vorhin schon sagen. So, ich glaube, es ist immer bei Weitem noch nicht so schlimm wie in Deutschland, wo es einfach nur der Straßenverkehr ist, der das Ganze... ohne Proteste. Naja, egal. Ja, klingt auf jeden Fall alles sehr gut. So, immer Besenwagen ja mittlerweile so lange im Metier, dass wir einige Gäste so zum zweiten, zum dritten Mal einladen. Ich finde das auch super, weil man so ein bisschen dranbleibt an den Karrieren. Und am besten ist das so, nämlich mit weiteren Erfolgen und Sachen, die man sich so verwirklicht und Leben entwickelt sich so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören und gerade so der Meistertitel. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, das hätte ich nochmal nachhören müssen in der letzten Folge, weil wir eigentlich immer fragen, so was nimmst du dir so vor in deiner Karriere, ob da der Meistertitel nicht vielleicht sogar dabei war.
Könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich habe wahrscheinlich auch Weltmeistertitel gesagt, weil das wäre ja auch noch ganz schön. Aber ich nehme erstmal den deutschen Meistertitel, da beklage ich mich auf jeden Fall nicht.
Ja. Jetzt besteht ja noch die Chance zum Olympiasieg.
Richtig, genau. Und wie war das? Die Fahrer, die bei euch eingeladen werden, haben immer danach einen guten Erfolg. Also.
Ja, also, das ist aber wirklich so, ne? Also ich glaube prozentual gesehen ist auf jeden Fall über 50%.
Ganz, ganz guter Talisman eigentlich, so statistisch, glaube ich. Wir reden uns das zumindest ein. Ja,
Die mentale Komponente ist alles.
Genau. Wir müssen musikalisch werden.
Oh
Hörst
Gott.
Du Musik?
Ja, ich höre Musik. Aber mein Freund würde sagen, mein Geschmack ist schrecklich.
Ja? Das ist schon vielversprechend. Ich würde sagen,
naja, ich höre halt Hausmusik. Ah, ja, okay.
Das geht ja.
So.
Also, du kommst jetzt heute hier in die Besenwagen-Playlist rein mit Song der Woche. Die ist grauenvoll.
Song der Woche.
Diese Playlist ist mit das Schlimmste wahrscheinlich, was man sich runterladen kann, weil es so bunt durchgemischt ist, von Schlager bis zu Metal. Aber, tja, so ist es halt. Was ist dein Song der Woche?
Mein Song der Woche, okay, da öffne ich einfach mal kurz Spotify, was ich als letztes in meinen Lieblingssong hinzugefügt habe. Das ist den Song, den hatte ich in der Queen Stage im Giro in meinem Kopf. Also es ist auf jeden Fall was Gutes und das ist Pedro.
Ah, das mit dem Waschbären.
Sagt euch was? Ja, genau, das mit dem Waschbären. Also es ist ein toller Song, als Ohrwurm zu haben und den hatte ich auf jeden Fall in der Queen Stage für 1,5 Stunden bergauf in meinem Kopf.
Okay, das Meme dazu kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Jungs, habt ihr was?
Klar, ich habe immer 1000 Songs in petto, weißt du doch.
Ich bin letztens auf eine Love Parade Hitlist hängen. Hitlist hört sich auch einfach so richtig alt an.
Ne? Ich dachte, du wärst auf einer Love Parade gewesen.
Nee, da war ich schon ganz, ganz lange nicht mehr.
Ich auch.
Aber ich war tatsächlich auf der OG Love Parade noch. Ich weiß aber nicht mehr, welches Jahr das war. Auf jeden Fall habe ich so eine Liste 98 bis 2002, 2004. Da sind schon ein paar richtig geile Dinger drauf. Aber ich habe nur wieder einen ATB-Song. Mhm. Und zwar Miss Jane mit ATB. It's a Fine Day ATB Remix. Muss ich natürlich wieder reinschicken, weil sonst findet man sich. Aber kennt, glaube ich, die meisten, zumindest aus unserem Alter. Ich bezweifle, dass Franziska den kennt. Aber,
macht ja nichts.
Genau, ja.
Ich
kann ich ja kennenlernen jetzt.
Aber übrigens bei dem ist mir aufgefallen, dass so unsere Elterngeneration oder davor, deren aktuelle Musik, die sie quasi wahrscheinlich jetzt auch noch hören, ist ja eher so Richtung Schlager-Volksmusik. Ich weiß es also nicht.
Meine Eltern haben so ABBA gehört.
Ja, genau, sowas halt. So, ich, als ich das für Miss Love Parade, dachte ich so, ich höre ich da einfach mit 60 immer noch Techno?
Ja. Also kann ich dir jetzt schon wahrscheinlich beantworten, die Frage. Ja,
Techno und Rap, okay, geil. Dann schön so mit 60 noch so ein bisschen Gangster-Rap auspacken.
Ich war auf der letzten Love Parade. Leider. Aber ich hatte jetzt irgendwie auf der Heimfahrt von meinem, ich war auf dem Klassentreffen am Wochenende, aber so weit gehe ich nicht zurück. Irgendwie hatte ich mal wieder irgendwie Trettmann auf Spotify und mein Song der Woche ist Grauer Beton.
Richtig depressiv hörst du ja bei, wenn ja. Du das bei dem Wetter hier hören musst und dann auch noch auf dem Rad.
Bist du zurück in deine Emo-Phase?
Ja, aber die hat ja eigentlich nichts mit der Musik zu tun, aber vielleicht mit der Stimmung, ja.
Ja, mit der Stimmung, ja.
Ja, ich höre das.
Komm, ich pack auch noch einen drauf.
Ja, pack.
Und zwar, ich pack immer nur Musik drauf, die man sich vielleicht beim Radfahren noch anhören kann. Nicht so wie Paul.
Ja, die ist super.
Ich pack drauf White Man in Hammersmith Palace von Palais vielleicht auch. Weiß ich nicht, von The Clash. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Lief letztens irgendwo, beim Friseur oder so.
Ey, Andi, du hast da irgendeiner, der das für dich kuratiert. Da kannst du mir nicht erzählen, dass du das irgendwie alles selber weißt.
Kuratiert?
Nein, Mann.
Komm, also, du hast irgendwann mal eine Liste zugeschickt bekommen.
Also sehr
von
viel
Leuten.
Von Alternativmusik oder von so Alternative-Sachen, dieses ganze Wissen oder alles, was so Richtung Rock, Punk und so geht, habe ich alles von Gerald Ciulek gelernt. Mhm. Der hat ein sehr, sehr gutes Wissen, was die Musikrichtung angeht. Ist auch so ein richtiger Fan.
Also ist der deine Quelle?
Nein. Wie gesagt, das hat meine Friseurin abgespielt, als ich beim letzten Mal da war. Und dann habe ich mich dran zurückerinnert und dachte, das Lied mag ich, das kann ich mal auf die Besenwagen-Playlist setzen.
Sehr gut.
Das
glaubt mir Paul wieder nicht, aber es ist so.
Nee. Ist auch egal.
Du sollst ihn vielleicht auch mal deinen Friseur einladen.
Ja, gut, das wird eine kurze Session bei mir.
Kopfmassage.
Aber ich habe, früher, ich hatte mal so eine Phase, als ich Profi geworden bin, das erste Mal so ein bisschen Geld verdient habe, dachte ich, ich muss mir jetzt einen richtigen, da hatte ich auch noch Haare, also auch noch Haare, die man wirklich auch pflegen musste, da hatte ich auch ohne Geheimratsecken, könnt ihr euch das vorstellen, so richtig bis hier vorne, wie normale Menschen. Und da war ich beim Friseur, da bin ich nur hingegangen, habe auch extra bezahlt, weil es eine Kopfmassage gab. Aber der war halt auch schweineteuer. Das war so ein Möchtegern-Promi-Friseur hier in Berliner Westen. Also die Massage hätte ich wahrscheinlich auch günstiger bekommen können.
Paul Voss bei Udo Walz.
Ja.
Ja, nee, da nicht. Da war es nicht. Aber ja, das war der damalige Grund. Aber ich habe überlegt, ob ich mir richtig kurz mache. Also ich habe, also null. Richtig
plan. So wie jetzt.
Nee, das ist ein halber. Das ist ein Unterschied.
Was?
Weil, also, okay. Wenn ich richtig, also wenn gar nichts mit drauf ist, sehe ich, glaube ich, aus wie eine Klatze. Da muss ich aufpassen, was ich anziehe, damit ich nicht verwechselt werde mit einer gewissen politischen Richtung. Aber ja, hatte ich mal überlegt. Vielleicht Nürburgring.
Probier's mal aus.
Probier's mal aus. Aber die Springerstiefel mal zu Hause lassen.
Wie es so anfühlt, ja. Vielleicht dann ja. Auch mit Tätowieren aufpassen.
Ja, genau.
Ja. Schön, diese Friseurgeschichte zum Abschluss. Hat noch jemand was beizutragen hier? Ich bin nämlich eigentlich zufrieden. Wundervoll.
Dann ich auch.
Ansonsten. Danke ich mich allseits für eure Zeit und verabschiede mich bei unseren Hörern bis nächste Woche.
Bis dann.
Vielen lieben Dank.
Ciao.